Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein junger Österreicher schießt in München mit einem Gewehr um sich. Vor dem NS-Dokumentationszentrum und in der Nähe des israelischen Generalkonsulats. Der 18-Jährige wird kurz darauf von der Polizei erschossen. Verletzt wird sonst zum Glück niemand, doch ein weiteres Mal hatte der Täter Verbindungen zum Islamismus. Den Behörden war er bereits bekannt. Hätten die Staatsschützer früher handeln müssen? Und stehen wir womöglich am Beginn einer neuen Terrorwelle?
Ich kann darüber sagen, dass es hunderte solcher junger Männer gibt in Österreich.
Also mein Gefühl als jemand, der sehr stark TikTok beobachtet, das ist schon ein Indikator in dem Ganzen, erleben wir halt etwas, was halt viele als Mainstream von Neosalafismus bezeichnen würden.
Meine Kollegen Fabian Schmidt und Jan-Michael Machert vom Standard wissen mehr. Fabian, Donnerstagvormittag hat ein junger Mann also in München um sich geschossen. Kannst du uns erstmal kurz einen Überblick geben, was sich da abgespielt hat?
Ja, also kurz nach 9 Uhr am Vormittag kamen die ersten Meldungen bei der Münchner Polizei an, dass eine Person beobachtet wurde mit einem Karabiner, der quasi herumschleicht um das NS-Dokumentationszentrum bzw. das israelische Konsulat in München, die nebeneinander sind. Die Münchner Polizei ist dann gleich mit vielen Einsatzkräften hingefahren. Es sind offenbar auch Schüsse schon gefallen durch den Täter, allerdings nicht auf Personen. Und es gab dann wieder Sichtkontakt und offenbar hat der Mann dann Richtung Einsatzkräfte geschossen und ist dann erschossen worden von der Polizei. Und dann war es relativ schnell also wieder vorbei, also ungefähr 10 Minuten war diese Gefahrensituation, wo glücklicherweise ja keine Unbeteiligten verletzt wurden.
Du hast schon erwähnt, der Ort des Schusswechsels, der war kein x-beliebiger und auch das Datum hat ja gleich für Spekulationen gesorgt. Was gibt's darüber zu wissen?
Ja, also gestern hat sich das Münchner Olympia-Attentat gejährt. Am 5. September 1972 haben da ja palästinensische Terroristen israelische Olympiateilnehmer ermordet. 11 der 14 Teilnehmer, darunter 5 Athleten, einer der schlimmsten Anschläge in Europa in den 70er Jahren. Und an diesem Tag eben zum israelischen Konsulat zu fahren, das ist natürlich schon ein starkes Indiz dafür, dass das irgendwie zusammenhängen kann.
Der Täter ist dann eben von der Polizei erschossen worden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir also jetzt noch nicht fix sagen können, inwiefern Datum und Ort ganz bewusst gewählt waren.
Genau, wir wissen ein paar Sachen über den Täter, darüber werden wir auch gleich auch noch sprechen, aber Spoiler, wir wissen nicht, was das Ganze gestern ausgelöst hat, was es getriggert hat, warum der Täter genau gestern dorthin gefahren ist und versucht hat, offenbar einen Anschlag durchzuführen. Das wissen wir nicht. Ist auch noch sehr früh dafür. Das heißt, man wird jetzt erst die Geräte untersuchen und so weiter. Aber es gab keinen externen Trigger, der auf die Schnelle festgestellt werden konnte.
Fangen wir mal mit dem an, was wir wissen. Wer war denn dieser junge Mann?
Ja, das war ein 18-jähriger junger Mann aus Salzburg, aus einer Familie mit bosnischen Wurzeln. Es heißt, dass die Familie sehr gut integriert war, die Eltern berufstätig. Der Mann war auch in der Schule bis vergangenes Jahr und dürfte dann 2023 im Frühjahr aufgefallen sein in der Schule mit Gewalttätigkeit, Problemen etc. Es gab dann sogar ein Ermittlungsverfahren, weil auf seinem Smartphone Terrorinhalte gefunden wurden. Und zwar hat er offenbar im Videospiel Roblox 3 Terrorszenarien nachgespielt und dazu auch terroristische Fahne integriert in sein Szenario Allahu Akbar geschrieben. Also ein sehr starker Hinweis darauf, dass da etwas nicht passt, dass der eine Affinität vielleicht hat zum Dschihadismus. Ja, aber es hat sich dann nichts weiter verstärkt in diese Richtung und deswegen ist das Ermittlungsverfahren eingestellt worden und dann war es eigentlich ruhig um den Mann bis eben gestern.
Also kann man sagen, dass der Täter in einem islamistischen Umfeld unterwegs war?
Also bislang kann man es eigentlich nicht sagen, weil ja, er hat diese 3 Videos in Roblox erstellt, aber gleichzeitig von dem, was wir hören, damals eben als sein Handy durchsucht wurde, gab es keinerlei Kontakte, die irgendwie auffällig waren, was wir ja bei den anderen Attentätern oder Möchtegern-Attentätern wie beim Taylor Swift-Konzern sehr wohl hatten, dass es Gleichgesinnte gab, zumindest mit denen man sich austauschte. Es soll keine Auffälligkeiten auf Social Media gegeben haben, keine entsprechenden TikTok-Profile etc. Er hatte offenbar auf seinem Smartphone abseits von diesen drei Videos auch keinerlei andere IS-Propaganda, die man ja sehr häufig findet eigentlich bei jungen Männern in diesem Milieu, die da auffallen, also keine IS-Propaganda-Videos, keine Naschids, also Kampfgesänge, gar nichts. Von dem her kann man jetzt nicht sagen, dass das ein stark indoktrinierter Mann in einem Netzwerk gewesen wäre.
Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass er gestern nicht allein gehandelt hat?
Also bislang gibt es überhaupt keine Hinweise darauf, dass er Komplizen gehabt hätte.
Und hat sich der IS oder eine andere Terrorgruppe schon irgendwie zu dem Anschlag geäußert oder bekannt?
Also da gibt es, glaube ich, zwei Faktoren. Also einerseits ist eben die Frage, ob er in dieser Zeit seit vergangenem Jahr vielleicht doch Kontakt gesucht hat zu jemandem, ob er ein Bekennervideo abgeschickt hat. Normalerweise werden die recht schnell dann gefunden. Bislang weiß man davon auch gar nichts. Und die andere Frage ist, ob der IS oder eine andere Terrorgruppe so etwas überhaupt reklamieren würde, weil es ja ein auf allen Ebenen gescheiterter Anschlagsversuch war.
Fabian, jetzt hast du schon erwähnt, der junge Mann war Österreicher. Und die Behörden hatten ihn tatsächlich schon am Schirm. Was kannst du uns denn darüber sagen?
Ich kann darüber sagen, dass es hunderte solcher junger Männer gibt in Österreich, die einen solchen islamistischen Vorfall in ihrer Biografie haben. Also aus Sicht von Staatsschützern, wenn jemand im April 2023 eben drei Videos aufnimmt oder in Roblox diese Szenarien erstellt und dann aber nicht mehr auffällig wird, keine Radikalisierung durchmacht, die äußerlich oder durch das Umfeld feststellbar wäre. Also da gibt es sehr viele, die erwischt werden mit einem IS-Sticker, mit solchen Videos, die sie in der Schule herzeigen und so weiter. Das ist natürlich extrem schwierig, diese Personen einerseits zu finden, andererseits, wenn man sie gefunden hat, was macht man dann mit denen?
Einen kritischen Moment gibt es dann natürlich ja doch noch, nämlich den Waffenkauf auf einer legalen Online-Plattform. Was wissen wir darüber?
Also da hat sich der Verkäufer bei den Behörden gemeldet, nachdem er Videos gesehen hat von dem Schützen und hat gemeint, dass er sie einen Tag vor diesem Anschlagsversuch verkauft hat an ihn. Und man sieht auch, dass der junge Mann keinerlei Übung hatte mit diesen Waffen. Es gibt ein Video in sozialen Medien, wo man sieht, wie er einen Schuss abgibt und vom Rückstoß fast umgeworfen wird. Also auch das ist etwas, das rätselhaft ist und das nach einer sehr impulsiven Tatausführung aussieht.
Trotzdem ist es ihm eben gestern gelungen, mit einer Waffe eine durchaus gefährliche Situation zu verursachen.
Also aus meiner Sicht, und ich bin immer für Kritik am Staatsschutz zu haben. Aber aus meiner Sicht ist da kein Versagen feststellbar. Denn wie gesagt, wenn man hunderte solcher junger Männer hat, wie soll man die zum Beispiel observieren? Wenn das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, wenn nicht einmal Anklage und schon gar keine Verurteilung vorliegt, ja, dann gelten die als unbescholten. Von allem, was wir so hören, haben eigentlich die Beamten des Landesverfassungsschutzes in Salzburg die richtigen Schritte gesetzt, also Sensibilisierung in der Schule, beim Umfeld, die Bitte, sich zu melden, wenn sich irgendetwas tut. Aber abseits davon kann man da sehr wenig machen. Und selbst wenn man einen Bundestrojaner hätte, der immer wieder gefordert wird, auch gestern wieder von der ÖVP, kann man auch nicht hunderte Personen mit einem Bundestrojaner überwachen und permanent live ihre Chats und Telefonate etc. auswerten. Von dem her würde ich da sagen, das ist einfach ein Risiko, dem man nicht wirklich Herr werden kann. Natürlich, was man schon betonen muss, ist, dass es da offensichtlich eine Lücke im Waffengesetz gibt. Normalerweise gibt es so etwas wie eine Abkühlphase, also wenn ich jetzt zu einem Waffenhändler gehe ohne Waffenpass und sage, ich brauche jetzt eine Pistole, dann muss ich 3 Tage warten, bevor ich die dann wirklich kaufen kann, wenn sie in einer bestimmten Kategorie ist. Das soll eben verhindern, dass Taten im Affekt durchgeführt werden. Zu privat funktioniert das nicht, gibt es das nicht. Und außerdem ist da auch die Überprüfung schwierig. Da hat der Verkäufer Zeit, um die Waffe zu registrieren. Und deswegen konnte er die Waffe erlangen, obwohl er ein Waffenverbot hatte aufgrund seiner Vorgeschichte. Das ist aber kein Behördenfehler meiner Ansicht nach, sondern es ist ein Fehler des Gesetzgebers.
Du hast jetzt davon gesprochen, dass es hunderte solcher junger Männer in Österreich gibt und es sind, glaube ich, auch vielen die zum Glück verhinderten Attentatspläne auf die Taylor Swift-Konzerte noch sehr gut in Erinnerung. Hat Österreich ein wachsendes Islamismusproblem?
Also ich glaube, Österreich hat kein wachsendes Islamismusproblem, sondern hat schon lange ein Islamismusproblem. Wir haben da eine Reihe von Wellen gesehen, wo immer wieder Sachen passieren. Auch hunderte Ausreisen nach Syrien damals zum Beispiel. Wir haben rückgekehrte Foreign Fighters. Aber ich würde sagen, Österreich hat glücklicherweise kein Terrorismusproblem. In dem Sinne, dass wirklich gefährliche Terroranschläge mit sehr vielen Todesopfern ja eher selten durch sogenannte einsame Wölfe durchgeführt werden, sondern dass das eben dann militärisch trainierte Terrorzellen sind, die zuschlagen, wie zum Beispiel in Paris, Bataclan oder in Barcelona und so weiter und so fort. Und da haben wir in Österreich bislang relativ wenig Gefahr gehabt. Aber wir sehen, dass sich immer mehr junge Männer radikalisieren, beziehungsweise dass sie gewaltaffin sind und sich dem zuwenden.
Und was würdest du sagen, sind in Hinblick auf diesen Vorfall in München jetzt die großen offenen Fragen, die die Ermittler und Ermittlerinnen in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen werden?
Also ich glaube, die große Frage und die auch aufschlussreich sein wird, ist einfach die Frage nach dem Trigger. Also wenn es jetzt wirklich, wie es uns zum Beispiel erzählt wurde von Nachbarn, aber wie es auch die Ermittler sagen, wenn es da wirklich keine nachvollziehbare Radikalisierung gab in irgendeiner Art und Weise, dann ist es schon höchst interessant zu fragen, warum macht er das? Also zum Beispiel beim verhinderten Anschlag auf das Taylor Swift Konzert und dem Verdächtigen dort gab es glasklar eine Veränderung, die sichtbar war für alle. Es gab auch ein Bekennervideo, das hochgeladen wurde, ein Bart wachsen lassen. Also all das, wie man sich optisch quasi auch einen Dschihadisten vorstellt, vielleicht sogar die Karikatur davon. Und jetzt beim gestrigen Fall, also im ersten Moment, war da völlig unklar, ist das jetzt ein Islamist, ist das ein Rechtsextremer, eben auch wegen der Waffe, dieser uralten Waffe mit Bajonett oben, aber auch wegen der Kleidung, die jetzt eigentlich unauffällig war und ganz normale Straßenkleidung. Und es wirkt eben schon nach einer gewissen Spontanität, obwohl es an einem bedeutsamen Datum passiert ist. Und da ist einfach die Frage, was ist passiert? Wir wissen mittlerweile ja auch, dass die Eltern in der Früh eigentlich gleichzeitig zu dem Anschlagsversuch auch eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben, weil sie eben Nachrichten bekommen haben von ihm, die nach Abschied geklungen haben. Also es ist sehr schwierig zu sagen und es verschwimmen natürlich immer auch die Grenzen zwischen Amoklauf, zwischen Terrorismus in solchen Fällen, zwischen psychischen Krankheiten wie beim Taylor Swift Attentäter, dem möchte gern Attentäter. Also kommt man in Grauzonen und ich glaube, da wird es schon sehr interessant, was das jetzt wirklich ausgelöst hat.
Da wird also noch eine Weile ermittelt werden. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diesen Überblick.
Sehr gern.
Aktuell kommen noch ständig neue Informationen rein rund um diesen versuchten Anschlag in München. Jan-Michael Machert, auch du hast heute Vormittag wieder neue Details erfahren. Und zwar vor allem darüber, was sich beim Attentäter oder dem Fast-Attentäter in den letzten Tagen noch abgespielt haben dürfte. Was wissen wir da denn jetzt noch?
Das, was sich abgezeichnet hat durch jetzt viele Gespräche, ist, dass eigentlich viele Dinge passiert sind seit Anfang des Jahres im Leben des beinahe Attentäters. Also einerseits hat er die Schule abgebrochen und das, was jetzt dann interessant ist in der Biografie, wenn man es jetzt mit ähnlichen Personen vergleicht, also die in Richtung Terrorismus gehen oder sagen wir jetzt einmal in Richtung Islamismus, Dschihadismus, hat man oft in der Biografie dann einen Knacks in irgendeiner Form, dass man im Leben so ein bisschen in der Luft hängt. Das hat man halt bei dieser Person überhaupt nicht. Wenn man sich jetzt so umhört, hat er zwar die Schule abgebrochen, aber dann völlig intakt weitergemacht. Also zuerst ein Praktikum in einem Lebensmittelhandel, dann eine Lehre in einem Maschinenbaubetrieb und das auch erst diese Woche begonnen. War auch Montag bis Mittwoch völlig normal dort. So, und am Donnerstag hat er dann plötzlich gefehlt. Grundlos, völlig plötzlich. Und eigentlich hat das Ganze dann seinen Lauf genommen, dass der Arbeitgeber sich bei den Eltern gemeldet hat, die Eltern zum Bahnhof gefahren sind, geschaut haben, ob das Auto noch da ist. Auto war nicht da. Was dann eigentlich umsichtige Eltern tun, ist dann sich einmal bei der Polizei zu melden. Das haben sie dann auch getan. So hat das Ganze dann seinen Lauf genommen.
Jetzt steht ja die große Frage im Raum, ob man bei diesem jungen Mann irgendwas übersehen hat in Richtung weiterer Radikalisierung, weil es ja schon mal Anzeichen gegeben hat. Fabian hat schon gesagt, er sieht da im Moment keine Versäumnisse. Trotzdem, wir wissen, es gibt hunderte solcher Jugendlicher in Österreich. Warum eigentlich?
Also mein Gefühl als jemand, der sehr stark TikTok beobachtet, das ist schon ein Indikator in dem Ganzen, erleben wir halt etwas, was halt viele als Mainstream von Neosalafismus bezeichnen würden. Dem hänge ich auch an. Damit ist einfach eine sehr, sehr rigide Auslegung des Islam gemeint, die weniger theologisch ausgeprägt ist, sondern eher in die Richtung einer sehr platten Schablone geht, nämlich ob etwas haram oder halal ist, also verboten oder erlaubt, und sich eben nach sehr, sehr rigiden Regeln ausrichtet. Das heißt, ob man als Mann eine Goldkette tragen darf, darf man nicht zum Beispiel, oder was einem passiert, wenn man außerehelichen Sex hat mit einer Frau. Da gibt es einfach ganz, ganz rigide Grundregeln, und mir kommt vor, wenn ich jetzt so die jungen Burschen, es ist egal, ob das jetzt in Deutschland oder in Wien ist, vermute ich, dass es da eine Jugend gibt, die, ich nenne sie immer so ein bisschen als Subkultur oder würde sie als Subkultur betrachten, die sehr stark mit dem kokettieren, die dem irgendwie anhängen, weil es auch auf TikTok zum Beispiel nichts anderes gibt. Also es gibt halt einfach keine lockere Islamauslegung, sondern es gibt halt vor allem halt diesen rigiden Salafismus, und damit kokettieren halt wirklich schon so 12-, 13-Jährige. Wir würden es fast schon ein bisschen emohaft bezeichnen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, so stell dir vor, deine Freundin verlässt dich, oder sehr stark spielt zum Beispiel immer eine Rolle, eine sogenannte Haram-Beziehung, also sprich, da geht es dann eben wieder darum, hast du außerehelichen Sex, was einfach sehr verboten ist und was die Jugendlichen aber sehr umtreibt, und dann einfach beigeliefert wird sofort eine Koransure. Das spielt einfach im Leben jugendlicher Muslime eine sehr, sehr große Rolle, also Religion einmal an sich, das ist ja kein Problem per se, aber ich glaube, das große Problem ist, dass wir eben auf Social Media eben nur diese rigide Auslegung bekommen und kennen, und das große Problem daran ist meiner Meinung nach, dass daran halt viele radikale Kräfte anschließen können. Das ist völlig egal, ob das die Kalifatschreier aus Hamburg sind, die wir gesehen haben, die demonstriert haben und für ein Kalifat eingetreten sind, weil genau diese Gruppen, die sich Generation Islam und so weiter nennen, kokettieren dann sehr stark mit dem Gaza-Krieg, der sehr emotional behaftet ist in muslimischen Kreisen, auch gerade bei Jugendlichen, und emotionalisieren da nicht nur mit einem antiwestlichen Duktus, sondern auch in die Richtung, dass sie einem permanent tote Kinder vorsetzen zum Beispiel. Völlig egal, ob das auf Twitter ist, ob das auf TikTok ist, und das emotionalisiert Leute und das wissen sie. Und das andere ist, dass es natürlich sehr stark auch in die Richtung geht, wenn ich mal diese antiwestliche Haltung habe, wenn ich einmal diese Kufar-Haltung, wie man es nennt, also die Ungläubigen und die Gläubigen, und wenn ich mal in diesem Schema verhaftet bin und die Ungläubigen ja nicht nur quasi jetzt wir sind als Westen, sondern auch teilweise Muslime, die sich nicht so rigide an gewisse Regeln halten. Wenn ich einmal in dem verhaftet bin, bin ich dann sehr anfällig dafür, dass ich entweder dann bei den Kalifatschreiern mitmache, dass ich vielleicht tiefer in den Salafismus, also in die rigidere Haltung eintrete, oder dass ich dann in Richtung Islamischer Staat gehe. Und da beginnt, bevor wir überhaupt zum Islamischen Staat kommen, ist es für mich immer nur der Flaschenhals, den wir dann sehen mit Waffe, wenn dann hoffentlich nichts passiert, so wie diesmal. Oder halt wie rund um Behran A, der ja angeblich eben dieses Taylor Swift-Konzert oder eines der Taylor Swift-Konzerte angreifen wollte, ist für mich nur der Flaschenhals, den wir sehen. Das, was darunter liegt, und das sind für mich die vielen Jugendlichen, die schon sehr früh eine antidemokratische Haltung eingeimpft bekommen. Weil genau diese salafistische Haltung sagt ja zum Beispiel, du darfst nicht wählen gehen, weil alles, was außerhalb der islamischen Gesetze steht, gilt für uns nicht. Das hat für uns keinerlei Wert, weil es geht nämlich in die Richtung, dass Allah die Gesetze macht und nicht der österreichische Staat.
Was macht es dann mit dem, ich sag mal, Demokratieverständnis bei Jugendlichen, die solche Tendenzen haben?
ich sage jetzt mal so, sich an Wahlen zu beteiligen, ist in salafistischen Kreisen völlig verboten. Also völlig haram. Und wenn ich mir dann halt so Bilder anschaue, da gibt es halt unzählige Sujets, die halt auch in Wien mittlerweile herumgehen, wo dann halt Jugendliche meistens so vor einem Abendhimmel, meistens ist immer sehr düster dieses Sujet, in diese Richtung gehen, dass sie zum Beispiel schreiben AfD, Fragezeichen, und dann quasi ein Kreuz daneben hin machen, so quasi nein, FPÖ, Fragezeichen, rotes Kreuz, nein, quasi wieder. Und dann Scharia, also sprich die Gesetzgebung Gottes, und dann eben dann die rote Rose auftaucht und quasi Jugendliche wahrscheinlich eh, wir reden nicht von Theologen, wie gesagt, sondern eher von Leuten, die nach einer Identität suchen, sehr stark halt dem anhängen, weil es ihnen Halt gibt. Aber davor warne ich ein bisschen, und das werden halt einfach immer mehr, weil das Mainstream ist, dass diese Grundhaltung dazu führen kann, nicht muss, aber kann, vor allem wenn dann halt noch andere Dinge dazukommen, wie Schicksalsschläge und so weiter, dürfte jetzt auch da der Fall gewesen sein, dass dieser Bursche Mobbing-Erfahrungen hat. Wenn das alles dazukommt, plus, ich sage jetzt einmal, reale Diskriminierungserfahrungen vielleicht, beziehungsweise wenn ich gewisse Antipoden gegen den Westen habe und sich die teilweise in meinem Schema als wahr herausstellen, weil irgendetwas passiert, was annähernd an das heranreicht und ich dann plötzlich sehe, hey, das stimmt ja vielleicht wirklich. Und auch nur ein Eizerl, würde man sagen, davon irgendwie sich als wahr herausstellt, verfestigt sich eine Form von Radikalisierung oder eine Form von diesem rigiden Verhalten. Und ich habe das Gefühl, ich kann es nicht messen, aber es sagen auch viele Experten, dass einfach genau diese Gruppe, also diese, um es zusammenzufassen, diese neosalafistische Gruppe, einfach immer größer wird. Und wir reden da, wie gesagt, nicht von einer Gruppe, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, in Form von einem wirklichen Zusammenschluss, der sich permanent irgendwo trifft. Das gibt es schon auch, sehr vereinzelt. Aber sehr viele Einzelpersonen, die, und das ist schon sehr spannend, wenn man sich die Gesamtgesellschaft betrachtet, wo er bei uns Religion abnimmt, sich sehr stark über die Religion definieren und sehr, sehr stark das auch nach außen tragen und sich sehr rigide zeigen wollen.
Das klingt für mich alles so, als würden wir mit diesen Anschlagsversuchen eigentlich nur die Spitze des Eisbergs sehen. Gleichzeitig sehen wir in letzter Zeit immer mehr von diesem Eisberg. Es häuft sich. Stehen wir am Beginn einer Terrorwelle, wie das teilweise auch Expertinnen und Experten formulieren?
Also ich glaube, wir sind da grundsätzlich mittendrin. Eben genau einer dieser Experten, der Peter Neumann, hat ja schon vor vielen, vielen Monaten, also eigentlich nach dem 7. Oktober, gesagt, wir stehen vor der neuen dschihadistischen Welle. Ich glaube, das haben damals viele noch nicht so ernst genommen. Aber wir sehen es sehr, sehr stark, dass sich Jugendliche, ich sage mal im Speziellen, vor allem aufgrund des Islamischen Staates, dann zu Anschlägen neigen. Wir sehen auch, sage ich mal, Biografien, die immer wieder vorkommen. Wir sehen sehr stark, dass es sich eben um Einzeltäter handelt. Also die sind jetzt weniger so, dass sie Gruppen aufbauen und koordinierte Anschläge machen, so wie das zum Beispiel der IS-Ableger Provinz Khorasan macht, also beispielhaft der Anschlag in Moskau Anfang des Jahres, sondern tatsächlich Jugendliche, die keine besonderen Kenntnisse, was Waffen anbelangt, haben zum Glück oft, auch nicht wirklich theologisch ausgeprägt sind, aber oft irgendwelche Schicksalsschläge in ihrem Leben haben. Man darf es auch nicht vergessen, vergangenes Jahr, erst im September, stand ja jemand, nämlich Ali K., mit, ich glaube, damals 16 Jahren, schon am Hauptbahnhof und wollte Ungläubige stechen mit einem Messer. Ähnliches haben wir jetzt ja auch in Deutschland erlebt. Also ich glaube, dass diese Ideologie überdauert. Ich glaube, dass wir da ein großes Problem haben, dass wir Jugendliche früh genug irgendwie abfangen müssen. Es wird immer schwieriger, weil es einfach, glaube ich, viele sind. Ich glaube, dass Corona da eine ganz große Rolle spielt. Auch das kommt immer wieder vor, auch in dieser Biografie jetzt. Heißt, dass sich die Person während der Pandemie verändert hat, zum Einzelgänger wurde. Dann kommen eben vielleicht, wie in dem Fall, Mobbing-Erfahrungen dazu. Und wenn ich dann vielleicht nicht mehr allzu viel habe, das mich auffängt, dann neigen junge Männer offenkundig, sieht man ja offensichtlich, immer öfter dazu, solche Dinge zu tun.
Umso drängender wird ja die Frage, was kann man dagegen machen? Also wie wollen da jetzt auch die Behörden drauf reagieren?
Es ist einfach ein total schwieriges Thema, weil man sehr früh reagieren müsste. Also man müsste eigentlich schauen, wie schaffe ich Identität? Wie gebe ich Jugendlichen die Möglichkeit, sich als vollwertig zu fühlen? Und ich meine, das beginnt natürlich sehr früh im Kindergarten, in der Schule, wenn ich mich schon langsam herausbilde. Pubertät ist einfach ein wichtiges Thema. Das sehen wir auch immer wieder, dass gerade in der Zeit suchen ja junge Burschen, aber auch junge Mädchen sehr nach Identität und nach Zugehörigkeit. Es dürfte einfach ganz viele junge Menschen momentan geben, die nicht wissen, wohin sie wollen so richtig und dann auch in Gruppen mit antidemokratischen Tendenzen etwas finden. Das betrifft ja sozusagen nicht nur den Islamismus, den radikalen Islamismus, sondern das sehen wir auch beim Rechtsextremismus. Das ist ja quasi in dem Sinn einerlei, weil auch da vielleicht nur, damit wir nicht nur immer über Islamismus reden, ich saß erst vor kurzem im Gerichtssaal bei einem sehr, sehr jungen, vergleichbaren HTL-Schüler, der auch sehr, sehr gut in der Schule war immer, nur halt aus Wien, der Feuerkriegsdivision angehangen ist. Einer Neonazi-Gruppe, die halt im Internet eine große Rolle spielt. Und auch da wird wahrscheinlich die Corona-Pandemie-Zeit, wenn man sich den anschaut, völlig unauffällige Person. Ich glaube nur, wir müssen, ich bin jetzt auch kein Sozialarbeiter und ich bin auch kein Teil der Behörde, aber ich glaube, wo wir viel ansetzen müssen, sind Männerbilder. Ich glaube, wir müssen sehr viel in Männerberatung, also wirklich gezielt und wirklich offensiv angehen, weil ich glaube, was sehr stark damit auch einhergeht, sind einfach immer Überlegenheitsfantasien, sehr starke Suche nach einer Maskulinität, stark zu wirken, stark zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das halt anschaue, was die jungen Burschen, glaube ich, da gerade in dem Salafismus-Ding irgendwie finden, sind erstens klare Regeln, eine klare Struktur und schon auch eine Form, sich über andere erheben zu können.
Das heißt aber, was könnte man jetzt wirklich ganz konkret machen?
Also einerseits müssen wir, glaube ich, viel mehr investieren, auch in Expertinnen und Experten, die mit diesen jungen Burschen auch über das reden können, wo sie gerade stehen. Das hat nämlich schon natürlich mit Männlichkeitsbildern zu tun, aber auch mit Religion. Das per se, wie gesagt, ist kein Problem. Aber die Frage ist, wohin führt die Reise? Und diese jungen Burschen haben Fragen. Das merkt man andauernd, weil sonst hätten diese TikTok-Prediger zum Beispiel, diese problematischen, auch nicht so einen Zulauf. Weil es beginnt oft mit harmlosen Fragen. Darf ich einen Muffin essen, in dem Alkohol mit eingebacken wurde, zum Beispiel, und auch wenn es nur ganz wenig ist? Diese jungen Menschen haben Fragen, die werden aber nicht beantwortet. Und jetzt kann man es natürlich wieder leicht machen und sagen, das soll die Schule erledigen. Nur das große Problem ist, das kann eine einzelne Lehrerin oder das können auch 5 Lehrerinnen in unterschiedlichen Fächern einfach nicht erledigen. Ich glaube, man muss das ganz, ganz anders denken, wie man mit dem umgeht und ein Forum schaffen, nämlich ein regelmäßiges, wo Jugendliche sich äußern können.
Es klingt wirklich nach einer riesengroßen Herausforderung. Wenn jetzt dann die Rede ist von einer neuen Terrorwelle und solchen Dingen, natürlich löst das Ängste aus. Da jetzt einfach mal die Frage, sollte man sich jetzt irgendwie anders verhalten? Ist da wirklich eine akute Gefahr da? Was macht das mit uns?
Also ich glaube, man kann nur raten, das Leben normal weiterzuleben. So sehr das Angst macht, ist auch völlig verständlich, vor allem weil es jetzt doch in den vergangenen Monaten immer wieder vorkam und es reichte oft schon, eben wie beim Taylor Swift-Konzert, einmal nur einmal die Bedrohungssituation, muss ja gar nicht durchgeführt werden, glücklicherweise. Aber ich glaube, ich kann nur allen raten, einfach das Leben normal weiterzuleben. In der Regel passiert es nicht, das muss man auch sagen. Es gibt ganz, ganz viele Tage, wo es zum Glück nicht passiert. Es gibt ganz, ganz viele Tage ohne Terrorbedrohung. Und ich glaube, das Einzige, wie man, glaube ich, auch Ängste abbauen kann, ist, das Thema ehrlich anzugehen. Das ist vielleicht auch noch einmal ein wichtiges Schlusswort. Eben nicht, wie es die Politik dann oft macht, in irgendwelche gesetzlichen Schnellschüssen zu verfallen, die nichts bringen. Also sprich, Waffenverbotszone eh nicht, aber letztendlich gibt es vielleicht mehr Kontrollen dort, okay, alles gut, aber es löst, sage ich jetzt mal, die Situation von Personen nicht. Also ich glaube, das, was wir einfach nie angehen, wenn wir da immer drüber reden, über Leitkultur und keine Ahnung, das, was wir nie real angehen, aber das Gefühl ist, wirklich an Lebenssituationen von Menschen zu arbeiten und auch an Situationen in Schulen zu arbeiten. Ich glaube, dass die Schule wirklich ein zentraler Ort ist, wo man einfach mehr machen müsste, weil es sind ja nicht nur die Kinder teilweise völlig erledigt, wie man sieht, sondern ja auch die Lehrerinnen und Lehrer. Da müsste man endlich einmal wirklich einmal ein Konzept vorlegen, weil auch das nimmt natürlich ein bisschen Angst, wenn man das Gefühl hat, okay, wir arbeiten dran. Also von dem her, da glaube ich, würden sich viele einfach reale Konzepte wünschen, die wirklich an Menschen arbeiten und die wirklich was weiterbringen. Und ich glaube, das würde auch uns allen gut tun. Und auch den Personen, die vielleicht eben genau solche Mobbing-Erfahrungen haben, ohne dass man das jetzt irgendwie schön redet, was da gerade passiert oder dass man diesen Menschen irgendwie freispricht. Aber ich glaube, wir haben da ein massives Problem und daran müssen wir einfach arbeiten, würde ich sagen.
Auf jeden Fall wichtig, da wirklich auch den Ursachen und Hintergründen nachzugehen. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Jan-Michael Machert.
Danke.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und falls Ihnen Thema des Tages gefällt, dann freuen wir uns immer über eine gute Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören oder über ein Standard-Abo. Das hilft uns wirklich sehr. Bleiben Sie jetzt aber noch dran, gleich gibt's den Nachrichtenüberblick. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein Vergewaltigungsprozess hält gerade ganz Frankreich in Atem. Ein 71-jähriger Pensionist soll seine Frau über Jahre betäubt und sie von anderen Männern vergewaltigen lassen haben. Er ist großteils geständig. Vor Gericht stehen 51 weitere Angeklagte. Sie kommen aus allen Schichten, sind von Mitte 20 bis über 70 Jahre alt. Der Ehemann des Opfers flog nur durch Zufall auf. Er wurde 2020 dabei erwischt, wie er in einem Supermarkt versuchte, Frauen unter den Rock zu filmen. Die Polizei fand schließlich die Vergewaltigungsvideos bei ihm. Seine Frau hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was ihr angetan wurde. Sie litt da aber schon jahrelang an körperlichen Folgen der Übergriffe, hatte Gedächtnisprobleme durch die ständige Betäubung und nicht diagnostizierte Geschlechtskrankheiten. Die 72-jährige Giselle P. ist gestern Donnerstag dann erstmal selbst im Prozess zu Wort gekommen. Sie hatte sich dafür eingesetzt, dass das Verfahren öffentlich ausgetragen wird. Ich habe mich nicht zu schämen. Das Schamgefühl muss die Seite wechseln, lautet ihre Botschaft. Zweitens. Nein, es fühlt sich nicht nur so an. Hinter uns liegt der heißeste Sommer der Messgeschichte. Und zwar weltweit und in Europa. Das berichtet der europäische Klimadienst Copernicus. Weltweit war der August gemeinsam mit dem des Vorjahres der bislang heißeste. Der vergangene Monat kam auf eine durchschnittliche Lufttemperatur von 16,82 Grad Celsius. Dieser Wert liegt fast einen Grad höher als der Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit war es in den vergangenen 12 Monaten sogar mehr als anderthalb Grad wärmer. Und das war's dann wohl auch noch nicht mit den Hitzerekorden für dieses Jahr. Derzeit sieht alles danach aus, als würde 2024 das heißeste Jahr der Messgeschichte werden. Und drittens, der Wettlauf um die Reise zum Mars geht weiter und zumindest das Souvenirshopping fängt offenbar schon mal an. China will in etwa 4 Jahren eine Weltraummission starten, um Proben vom Mars zurück auf die Erde zu bringen. Das ist bisher noch keinem Land oder Unternehmen gelungen. Bisher wurde Marsgestein auf dem roten Planeten untersucht und Daten davon dann zur Erde geschickt. Mehr über diese Mars-Pläne lesen Sie auf der Standard.at und natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und dann haben wir noch einen Hörtipp für Sie. Morgen Samstag startet die 3. Folge unserer Reihe zu Jörg Haider von unserem Schwester-Podcast Inside Austria. Unbedingt reinhören. Falls Sie Feedback haben, dann freuen wir uns übrigens immer. Schicken Sie uns das doch einfach an podcast@derstandard.at. Danke fürs Zuhören. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.